Ja, ich freue mich, dass Sie heute Abend gekommen sind zu dem Vortrag. Kommt der Mensch, Version 2.0 ist das Thema. Und wie Sie schon ein bisschen aus der Einleitung erahnen können, geht es darum, was die moderne Technologie uns verspricht, wohin es mit der Menschheit gehen könnte. Und das ist ein sehr spannendes Thema, weil es sehr viele technologische Bereiche umfasst, sehr viele Entwicklungen, die sehr schnell gehen. Teilweise bekommen wir das gar nicht mehr mit, was da momentan alles läuft. Und das möchte ich heute einfach in einen größeren Rahmen stellen, die ganzen Dinge. Aber zunächst einmal, der Vortrag ist wieder in mehrere Teile gegliedert. Eine Einleitung, der Traum vom ewigen Leben. Nach dieser Einleitung werden wir uns anschauen, den Weg zum neuen Menschen. Zunächst einmal Roboter und künstliche Intelligenz. Dann die Verschmelzung von Mensch und Maschine. Und dann Gehirn und Cyberspace. Und dann natürlich die Frage, wer steckt eigentlich dahinter, hinter dem ganzen Thema? Und was steckt dahinter? Dann die Verführung des Transhumanismus. Ich werde da noch erklären, um was sich's da handelt bei dem Transhumanismus. Und zum Schluss die biblische Antwort. Nun, wir fangen an mit dem Traum vom ewigen Leben. Ich denke, dieser Traum vom ewigen Leben ist eigentlich so alt wie die Geschichte der Menschheit. Naja, wir werden eben alle älter und müssen schließlich sterben. Und das ist natürlich oft verbunden mit Krankheit und Leid und wir alle wünschen uns eben, dass wir diesem Schicksal entfliehen können. Also, so wie hier, geht es dann den meisten, manche sterben schneller, indem sie einen Unfall erleiden, aber dem Tod kann keiner entrinnen. Ist also im Prinzip eigentlich nichts Schönes und nun der Dr. Aubrey de Grey, ein evolutionistischer Altersforscher, drückt es wie folgt aus: Altern ist schlecht und es wäre besser, wenn wir das einfach akzeptieren würden. Es gibt viele Ideen, Fantastereien dazu, zum Beispiel den Jungbrunnen, wie hier, in den man reinsteigt und dann kommt man wieder jung raus. Ja. Oder moderne Variante ist vielleicht eine Anti-Alterungspille. Nun, der Traum des neuen Menschen, der diese Beschränkung, in der wir stecken ja in einem Körper drin und können da nicht raus, der diese Beschränkung überwindet, der scheint jetzt in greifbare Nähe gerückt zu sein. Und zwar war die Menschheit noch nie so nahe an dem ersehnten Ziel. Und dieser Traum, dieses Ziel zu erreichen, hat auch einen Namen. Der heißt Transhumanismus. Von lateinisch trans, darüber hinaus, humanus, menschlich. Im Prinzip über das Menschliche hinaus bedeutet es. Also hier geht es um etwas, was über das Menschliche hinausgeht, was unsere Grenzen, unsere Beschränkungen überschreitet. Und das ist etwas, was erreicht werden soll. Mittels Robotik, Kybernetik. Also Robotik hat mit Robotern zu tun, Kybernetik, da geht es also um die Wissenschaft von Steuerung, Kontrollmechanismen, Nano- und Informationstechnologie, da wo man in die kleinste Einheiten reinschaut, bis auf atomare Ebene, Informationstechnologie, na, das sind im Wesentlichen Computer und die Software, Neurowissenschaft, da geht es also um die Wissenschaft, die sich mit dem Gehirn insbesondere befasst, aber auch mit den Nervenzellen und Gentechnik. Und all das zusammen soll das ermöglichen, den neuen Menschen zu schaffen. Und das möchte ich Ihnen jetzt mal ein bisschen anschaulich machen, damit Sie verstehen, was da eigentlich alles schon am Laufen ist. Der Weg zum neuen Menschen. Zunächst einmal das Thema Roboter und künstliche Intelligenz. Das ist ja auch so ein Begriff, künstliche Intelligenz, was immer mehr zu lesen ist in den Medien auch. Und man kann sagen, dass die Roboter und die künstliche Intelligenz die erste Stufe darstellen auf dieser Entwicklung zum neuen Menschen. Und wir sehen auch, dass Roboter immer mehr eingesetzt werden. Und ist auch ganz praktisch, ja, so ein Roboter, der kann rund um die Uhr arbeiten, die sind stärker belastbar, die streiken nie, ja, und die verlangen auch keine höheren Löhne. Und deswegen ersetzen die auch immer mehr den Menschen. Zum Beispiel stellen Roboter Autos her. Ja, also hier zum Beispiel so Fertigungsstraßen, wo also keine Menschen mehr sind, höchstens nochmal die Ingenieure oder die Wartungsleute, die dann ab und zu die Maschinen warten müssen. Aber hier diese Fertigungskette, das sind alles Roboter hier. Nun, interessant ist jetzt, wenn wir schon bei den Autos sind, es werden jetzt auch schon Roboter, kann man sagen, also Autos hergestellt, die selber fahren können. Also wir zum Beispiel hier ein kleines Auto von Google, also ein Prototyp eines selbstfahrenden Autos. Hier ein Prototyp eines selbstfahrenden Autos von innen, also da fehlt das Lenkrad. Und ja, ob man dem trauen will oder nicht, das ist eine andere Sache. Aber die Dinger scheinen zumindest halbwegs, wenn es nicht zu schwierig sind, die Verkehrsverhältnisse schon zu funktionieren. Und man kann schon erahnen, wo diese Technologie irgendwann hinkommen wird. Nun, die Roboter, die werden eingesetzt auch für tägliche Aufgaben. Das möchte ich jetzt mal demonstrieren. Also mittlerweile ist man schon dabei, Roboter zu entwickeln, die im Haushalt helfen können. Also die zum Beispiel, sage ich mal, am Küchentisch sauber machen können, die mit dem Besen kehren können oder die Fenster putzen können. Nun, Roboter können natürlich auch im Militär eingesetzt werden. Das ist besonders günstig, weil sie dann natürlich stärker sind und belastbarer als der Mensch. Und vor allen Dingen, Roboter bekommen keine traumatischen Kriegserlebnisse. Was gerade bei Soldaten ja oft ein Problem ist. Und im Idealfall werden uns die Roboter also in Zukunft die meisten Arbeiten abnehmen und die könnten auch dafür sorgen, ja, dass in Kriegen eben gar keine Menschen mehr, sondern nur noch Roboter zu Schaden kommen. Parallel zu den Robotern entwickelt man auch die künstliche Intelligenz. Und da gibt es zum Beispiel die schachspielenden Computerprogramme und Algorithmen, die auch Bilder und Sprache erkennen und auswerten können. Und da sind eben diese Fortschritte da, der künstlichen Intelligenz, die auch der Robotertechnik wieder zugutekommen. Also hier ein Beispiel, hier ein schachspielender Roboter und hier auch noch mit einem Roboterarm, der dann die Züge ausführt. Und die sind teilweise schon ziemlich gut, aber wir werden darauf nochmal zu sprechen kommen, gerade auf die schachspielenden Roboter. Oder hier Bilderkennung, also wo anhand des Gesichts dann erkannt werden kann, was das für eine Person ist. Also der Roboter analysiert bestimmte Teile des Bilds und erkennt dann, wer es ist. Man kann sich vorstellen, also Roboter sollen ja immer mehr in den Alltag integriert werden. Also die großen Firmen der Welt, die sich also technologisch damit befassen, wollen, dass die wirklich in den Alltag reinkommen. Und dann müssen die natürlich irgendwie auch menschenähnlicher werden, weil das dann die Interaktion, also die Wechselwirkung mit uns Menschen einfacher und angenehmer macht. Und das möchte ich jetzt nochmal zeigen. Auch das hat schon deutliche Fortschritte gemacht, wo man versucht, die Roboter ja so ähnlich wie den Menschen zu machen. Nun, das nächste Ziel ist natürlich im Rahmen des Transhumanismus die Verschmelzung von Mensch und Maschine. Man möchte es nicht dabei belassen, dass die Maschinen letztlich menschenähnlicher werden, sondern der Mensch und die Maschine sollen eins werden. Und hier ist der Begriff Cyborg wichtig. Der Mensch wird, man sagt, Cyborg ist ein Lebewesen, sage ich jetzt mal, das zum Teil aus biologischen und aus elektronisch-mechanischen Teilen besteht. Und der Vorteil dabei ist natürlich, so stellt man sich das vor, naja, die mechanischen Teile, die kann man schnell austauschen, auch die elektronischen. Ja. Und dadurch kann man die Lebensdauer des Menschen deutlich erhöhen, wenn ich sozusagen die wichtigen Teile einfach wie beim Auto einfach wieder austauschen kann. Und schon heute können wichtige Organe des Menschen ganz oder teilweise durch künstliche Organe ersetzt werden. Und interessant ist auch hier, was man da schon erreicht hat, dass auf diese Weise sogar neue bisher nie dagewesene Sinneswahrnehmungen erreicht werden. Also mit anderen Worten, über das hinausgehend, was wir wahrnehmen können, kann man neue Sinnesorgane schaffen. Ich gebe mal ein paar Beispiele. Also zunächst einmal einfacher angefangen mit einem künstlichen Arm. Hier sieht man also so einen typischen künstlichen Arm. Also da gehen die Nervenimpulse aus vom Gehirn und laufen dann eben entlang des Arms, bis sie dann die Muskelfaserzellen erreichen. Dort ist dann ein Sender implantiert, der dann entsprechende Signale zu einem Empfänger sendet, der weiter unten ist, wo nämlich dieser Roboterarm ist, der empfängt es und dann führt dieser Arm eben entsprechend dem, was man gerade denkt, die Bewegung aus. Und dann gibt es Roboterarme, da sind Sensoren eingebaut, sodass man fühlen kann, was der da anfasst. Und diese Signale, was da gefühlt wurde, werden wieder ans Gehirn zurückgeschickt, sodass man sozusagen auch eine Empfindung hat und tatsächlich mit diesem Roboterarm fühlen kann, was man anfasst. Also das ist jetzt kein Science-Fiction, sondern das gibt es schon wirklich. Also hier sieht man also eine dieser Roboterarme, es gibt schon fortschrittlichere als den, aber der ist schon ziemlich fortschrittlich. Der ist natürlich jetzt hier über einen Computer gesteuert, nicht über einen Menschen, nur mal um zu demonstrieren, was der schon für Beweglichkeit hat. Der ist jetzt direkt schon an einem lebenden Menschen montiert, hat natürlich noch den Vorteil, er kann wirklich um 360 Grad die Hand drehen und solche Dinge. Der nächste Punkt, was man schon machen kann, man kann ein künstliches Gehör schaffen bei Leuten, die das Gehör verloren haben. Und zwar ist es so, man hat also hier ein Gerät, das aus zwei Teilen besteht, einem äußeren Teil mit einem Mikrofon und Sender am Ohr und einem inneren implantierten Teil mit Empfänger und einer Elektrode, die ins Innenohr führt. Also das ist diese blaue Schnecke. Und auf die Art und Weise können Leute dann wieder hören und sind auch mobil, die können dann wieder Sport machen, so wie der hier. Eine weitere Sache, wo natürlich die Forschung weiter daran arbeitet, ist, ja, Blinde wieder sehen zu machen. Das ist natürlich ein Traum von den Wissenschaftlern und deswegen ist man dran, eine künstliche Netzhaut zu entwickeln. Also man hat hier ein Beispiel, eine sogenannte photovoltaische Netzhaut. Wir sehen also hier ganz kleine Zellen, die also in der Lage sind, Licht zu empfangen, aber auch Strom zu erzeugen, sodass man gar keine Batterie mehr braucht. Hier wird also in der Netzhaut gezeigt, wie das implantiert wird. Ist natürlich ein relativ kleiner Bereich von der gesamten Netzhaut, die da ausgefüllt wird, weil es eben noch alles im Versuchsstadium sich befindet. Und das ist also hier das Auge jetzt schematisch. Und da muss man also eine Brille da noch aufsetzen und da ist also ein Spiegelsystem drin, das dann das Bild rein projiziert, genau auf diese Sensoren. Da sieht man also jetzt hier diese Margarite, die da auf dem Kopf dann projizierend da drauf entsteht. Genau, da kann man es jetzt sehen. Und da wird es hier durch das einkommende Licht, was da in Rot kommt, wird sowohl Spannung erzeugt als auch elektrische Impulse dann, die dann, das sind dann diese gelben Spannungen und die grünen Impulse, die nach vorne zur Netzhaut gelangen, weil unsere Netzhaut hat nämlich ihre lichtempfindlichen, die elektrischen Zellen vorne. Das wird also nach vorne geschickt und dann nach hinten ins Gehirn. Und das ist aber noch im Versuchsstadium, funktioniert noch nicht so gut, weil die Auflösung auch noch nicht so gut ist. Aber natürlich werden die Zellen immer kleiner, also die Auflösung, die Punktauflösung wird immer besser. Dann ist es so, wir können ja hier nur das sichtbare Licht sehen, das ist ein bestimmtes Lichtspektrum, aber man möchte ins Infrarote schauen können, wo wir nichts sehen können, und auch ins Ultraviolette. Und da gibt's also hier den Neil Harbison, das ist ein Cyborg-Künstler, der hat sich ins Gehirn eine Antenne implantieren lassen und das erlaubt ihm, dass er Licht, und zwar infrarotes und ultraviolettes Licht, hören kann. Er kann das zwar nicht sehen, aber er kann das hören. Dadurch hat er ein Sinnesorgan mehr, kann man sagen, als der normale Mensch. Der Wunsch ist bei ihm deswegen gewesen, das zu implantieren, weil der nämlich von Haus aus farbenblind ist. Aber es sollen nicht nur einzelne Organe in Zukunft ausgetauscht oder verbessert werden, sondern auch im Allerkleinsten sollen winzige Roboter mittels Nanotechnologie in den menschlichen Organismus eingreifen. Zum Beispiel möchte man, dass spezielle Nanobots in den Blutbahnen zirkulieren und da erkrankte Blutzellen untersuchen und behandeln. Also so wie hier dargestellt, das sind hier die roten Blutzellen und so stellt man sich das vor. Das ist noch Science Fiction natürlich, die gibt es noch nicht. Auch im Gehirn sollen spezielle Nanobots an Nervenzellen andocken, um zum Beispiel irgendwelche Krankheiten im Gehirn zu bearbeiten, um Störungen dort zu beheben. Also man hat hier zum Beispiel ein Neuron und ein künstliches Neuron, was man hier sieht, das dockt jetzt hier an und verbindet andere Neuronen wieder mit diesem Neuron, das vielleicht nicht mehr richtig funktioniert. Also das ist so die Vorstellung, wo man hin möchte. Ja, und jetzt sind wir schon in der letzten Stufe. Das war noch nicht das Ende von dem Transhumanismus, sondern jetzt kommen wir in die dritte Stufe. Das ist Gehirn und Cyberspace. Die letzte Stufe betrifft also das menschliche Gehirn. Und wenn es nämlich gelingt, dass man ein künstliches menschliches Gehirn herstellt, so denkt man, so will man das Bewusstsein eines Menschen aus dem biologischen Gehirn in das künstliche Gehirn reinladen. Und damit will man erreichen, dass der Mensch ein gottgleiches Wesen wird. Ein Wesen, das sowohl im Cyberspace als informationstechnische Einheit als auch in der realen Welt leben kann. Und in diesem Cyberspace soll der Mensch dann neue Welten erschaffen und beherrschen können. Also das ist die Idee. Also man soll Gott gleich werden im Prinzip, allerdings jetzt eben mit Hilfe von Technologie. Und das drückt hier der Professor Michio Kaku, ein evolutionistischer Physiker, ganz gut aus. Er sagt, im Jahr 2100 werden wir wie die Götter werden, die wir einst anbeteten und fürchteten. Wir werden das aber nicht mit Hilfe von Zauberstäben und Zaubertränken erreichen, sondern mit Hilfe von Informations- und Nanotechnologie, künstlicher Intelligenz, Biotechnologie und vor allem auch der Quantentheorie. Nun, er ist ein Experte der Quantentheorie, bringt also auch noch das Thema rein. Kann ich jetzt nicht drauf eingehen, aber ich gehe in dem Vortrag Universum oder Multiversum auf dieses Thema ein, wen es interessiert. Aber man sieht schon, mit Hilfe von Technologie möchte man das Ziel erreichen, den Menschen gottähnlich zu machen. Oder der Professor Ray Kurzweil, evolutionistischer Informatiker, sagt, gibt es einen Gott? Nun, ich würde sagen, noch nicht. Die erste Stufe der Entwicklung zum neuen Menschen, das haben wir ja gesehen, das spielt sich bereits vor unseren Augen ab, erscheinen uns natürlich die zweite und vor allem die dritte Stufe momentan eigentlich noch mehr als Science Fiction und eigentlich nicht so als seriöse Wissenschaft. Aber man muss sagen, auch in der Erforschung des menschlichen Gehirns tut sich jetzt in den letzten Jahren einiges. Möchte ich jetzt auch noch mal ein bisschen demonstrieren. Zum einen ist hier in den letzten Jahren zum ersten Mal die erste direkte elektronische Gedankenübertragung gelungen. Was hat man da gemacht? Im Jahr 2013 ist es Wissenschaftlern der Harvard-Universität in Massachusetts in den USA gelungen, die Gehirne eines Menschen und einer Ratte mit einer speziellen Gehirn-zu-Gehirn-Schnittstelle zu verbinden. Und dadurch konnte der Mensch allein mittels der elektrischen Signale, die seine Gedanken erzeugten, den Schwanz der Ratte bewegen. Also das war möglich schon. Ein anderes Thema ist die Gedächtniswiederherstellung. Ich habe ja schon erwähnt, dass die Soldaten oft ihr Gedächtnis durch dramatische Ereignisse verlieren. Und hier gibt es eine Behörde des amerikanischen Verteidigungsministeriums, DARPA, die arbeitet seit 2015 daran, dass diese Erinnerungen wieder den Soldaten zurückgegeben werden. Und zwar soll das erreicht werden durch ein spezielles Gehirnimplantat. Da möchten wir also wieder erreichen, dass das alles wieder zurückgeholt wird. Noch etwas ist die sogenannte Gehirnprogrammierung. Da ist es nämlich Forschern vom MIT, Massachusetts Institute of Technology in Cambridge in den USA, im Jahr 2013 gelungen, in das Gehirn einer Maus eine falsche Erinnerung einzuprogrammieren. Also man hat der Maus was einprogrammiert, was die gar nicht erlebt hat. Und die Maus hat tatsächlich so reagiert, als ob sie dieses programmierte Ereignis erlebt hätte. Also man ist so weit, dass man versteht, wie so eine Erinnerung gespeichert wird und kann die künstlich in einem Gehirn erzeugen. Ich denke, das reicht erstmal. Die Frage ist natürlich, wer steckt eigentlich da dahinter? Wer will sowas überhaupt? Und da muss man sagen, also diese Pläne, einen neuen Menschen zu schaffen, die werden wirklich mit hohem finanziellen Aufwand von internationalen Eliten vorangetrieben. Die sitzen in den größten und innovativsten Firmen der Welt. Zunächst einmal hier den Elon Musk, ein evolutionistischer Unternehmer, ein Zitat von ihm, wir sind schon Cyborgs. Es gibt eine digitale Version von ihnen, eine partielle Online-Version in Form ihrer E-Mails, Social Media und all dessen, was sie tun. Der Elon Musk ist zunächst einmal der Mitgründer von PayPal. Und er ist Geschäftsführer der ersten erfolgreichen privaten Raumfahrtfirma SpaceX. Und auch des Elektroautoherstellers Tesla Motors. Im Jahr 2015 hat er für $1 Milliarde das Unternehmen OpenAI gegründet, also offene künstliche Intelligenz übersetzt, mit dem Ziel, eine künstliche Intelligenz eben zu schaffen. Und im November 2016 ging dann auch die Firma Microsoft eine Partnerschaft mit OpenAI ein. Weiterer hier zu nennen ist der Mark Zuckerberg, ebenfalls evolutionistischer Unternehmer. Er sagt, ich glaube, dass es eines Tages möglich sein wird, dass wir uns gegenseitig mittels Technologie komplette Gedankengänge zuschicken können. Sie werden einfach an irgendetwas denken und ihre Freunde werden, wenn sie es wollen, sofort in der Lage sein, dies mitzuerleben. Also das scheint in Reichweite zu sein nach der Vorstellung von Mark Zuckerberg. Er ist der Gründer von Facebook und er hat zusammen mit Elon Musk in die kalifornische Firma Vicarious investiert, die eine Software entwickeln will, die denken und lernen wie ein Mensch kann. Also ein ganz ehrgeiziges Ziel, das sich die gesetzt haben. Ein weiterer, der hier zu nennen ist, ist der Dr. Sergey Brin, ebenfalls evolutionistischer Unternehmer. Zitat von ihm, letzten Endes wollen sie das gesamte Wissen der Welt direkt mit ihrem Verstand verbunden haben. Also das ist sozusagen das Ziel, dass wir auf das gesamte Wissen der Welt in jedem Moment Zugriff haben. Und der Dr. Larry Page, ebenfalls evolutionistischer Unternehmer, künstliche Intelligenz wäre das ultimative Google. Nochmal zu diesen beiden. Sergey Brin und Larry Page haben Google gegründet. Und der Sergey Brin ist der Chefforscher außerdem bei dem Unternehmen X, das Google im Jahr 2010 gegründet hat. Und X befasst sich unter anderem mit Robotik, Neurowissenschaft und künstlicher Intelligenz. Außerdem hat Larry Page mitgeholfen 2008 bei der Gründung der ersten transhumanistischen Universität Singularity University. Und zwar, das ist interessant, auf dem NASA-Forschungsgelände in Kalifornien. Also hier, das ist das Zeichen von Google X. Und die Singularity University ist sozusagen das Ergebnis eines Zusammenschlusses von NASA und Google. Das ergibt uns diese Singularity University. Das ist die erste Universität, wo man das studieren kann, diesen neuen Menschen, der da kommen soll. Und hier sind also die Technologiefelder gezeigt, mit denen man das erreichen will. Also zum einen einmal künstliche Intelligenz und Robotik, dann Biotechnologie und Bioinformatik, Nanotechnologie und Medizin und die Neurowissenschaft und generell menschliche Verbesserungen, jetzt sage ich mal in Anführungszeichen, habe ich einiges da schon davon gezeigt. Sergey Brin und Larry Page unterstützen auch die im Jahr 2013 gegründete Biotechnologiefirma Calico, die daran arbeitet, das Altern des Menschen zu verhindern oder zumindest stark zu verzögern. Und hier ist auch interessant, dass an der Gründung beteiligt war auch der Vorstand von Apple, Arthur Levinson, der jetzt eben auch Geschäftsführer von Calico ist. Wenn man das mal hier so auf einen einfachen Nenner bringt, Apple und Google ist gleich Calico. Noch jemand, den man nennen kann, ist der Peter Thiel, ebenfalls ein evolutionistischer Unternehmer. Er sagt, ich bin davon überzeugt, wenn wir es den Leuten ermöglichen könnten, ewig zu leben, sollten wir das tun. Peter Thiel ist auch Mitgründer von PayPal und er unterstützt die Methuselah Foundation. Das ist eine Organisation, die sich zum Ziel gesetzt hat, die Krankheit, wie sie bezeichnet wird, des Alterns zu heilen. Und die transhumanistische Vereinigung Humanity Plus, also Menschheit Plus, kann man übersetzen. Peter Thiel ist außerdem Gründer der Firma Founders Fund. Das ist eine Risikokapitalgesellschaft, die sich mit neuen revolutionären Technologien befasst und darunter auch künstliche Intelligenz. Und Founders Fund war auch wieder einer der ersten Investoren in Elon Musk, SpaceX und in Facebook. Also wir sehen, das hängt hier alles miteinander zusammen. Aber es ist jetzt nicht nur so, dass da, sage ich mal, einige, vielleicht könnte man sagen, verrückte Eliten da am Werkeln sind, sondern es gibt auch hier ganze Staaten, die dahinter stehen. Im mehr als 1 Milliarde teuren Human Brain Projekt der EU soll ein menschliches Gehirn im Computer simuliert werden. Und in Amerika gibt es ein ähnliches, mehr als 4 Milliarden Dollar teures Projekt mit Namen Brain Initiative. Das ist ein richtiges Wettrennen momentan, was wir auf dem Globus haben. Jeder möchte zuerst die erste künstliche Intelligenz schaffen. Das ist hier ein Teil des Großrechners für das Human Brain Project. Nun, soweit erst einmal dazu. Jetzt kann man sich natürlich schon mal die Frage stellen, okay, wir wissen jetzt so in etwa, wer da dahinter steckt, aber was steckt eigentlich dahinter? Vordergründig kann man sagen und kurzfristig geht es zunächst einmal einfach ums Geld. Das kann man daran erkennen, dass eben einige der reichsten Leute, die ich da genannt habe, und größten Firmen der Welt beteiligt sind. Und auch international, habe ich schon gesagt, gibt es ein Wettrennen darum, wer zuerst in Sachen Robotik und künstlicher Intelligenz Bahnbrechendes auf den Markt bringt. Da versuchen alle die Nase vorn zu haben. Aber hintergründig und langfristig geht es ja eigentlich um viel mehr. Weil man nämlich tatsächlich glaubt, dass es möglich werden könnte, so etwas wie einen neuen Menschen zu schaffen. Und deswegen ist die Frage ja erlaubt, worauf sich diese Weltanschauung des Transhumanismus eigentlich gründet. Da möchte ich jetzt ein paar Zitate bringen. Zunächst einmal von Dr. Gregory Stock, evolutionistischer Biophysiker. Er sagt, was wir gerade tun, ist die Kontrolle über unsere evolutionäre Zukunft zu erlangen. Was ich damit meine, ist, dass wir die Technologie im Wesentlichen dazu benutzen, um den evolutionären Prozess dazu zu bringen, schnell nach vorne zu spulen. Der Ray Kurzweil, den ich schon genannt hatte, die Singularität bezeichnet ein Ereignis, also die nennen das Singularität, wenn das passiert, dass dieser neue Mensch entsteht, bezeichnet ein Ereignis, das in unserer materiellen Welt stattfinden wird. Der unvermeidliche evolutionäre Prozess, der mit der rein biologischen Evolution begann und sich mit Hilfe der vom Menschen gesteuerten technologischen Evolution weiter ausgedehnt hat. Also hier ist ganz klar, die weltanschauliche Basis des Transhumanismus ist Evolution. Evolution, also von der Urzelle zum Menschen, wird als Fakt angenommen. Und es wird davon ausgegangen, dass der Mensch durch seinen Verstand und mit seiner Technologie diesen eigentlich relativ langsamen biologischen Evolutionsprozess enorm beschleunigen kann und dass er das gezielt kontrollieren und steuern kann. Das ist jetzt die Hoffnung. Also stark vereinfacht, so wie hier, ja. Also diese Schritte bis zum Menschen ganz langsam, biologisch, über Jahrmillionen, Jahrmilliarden. Aber jetzt kann der Mensch, hofft man, diesen ganzen Prozess enorm beschleunigen durch seinen Verstand, indem er eben einen künstlichen Menschen schafft. Aber hier haben wir ein Problem. Und das Problem ist folgendes, und ich sage das immer in meinen Vorträgen und erläutere das auch ausführlich, dass Evolution kein bewiesenes wissenschaftliches Fakt ist. Die Evolution von der Urzelle bis zum Menschen ist kein bewiesenes Fakt. Weil noch nie im Labor oder in der Natur beobachtet wurde, wie eine neue, komplexe Tierart entstanden ist. Da war noch niemand dabei und hat das beobachtet. Alles, was man bisher beobachtet hat, war einfach eine gewisse Variation innerhalb allerdings vorgegebener Grenzen. Also so wie wir das kennen hier bei verschiedenen Hunderassen. Das bleibt halt immer ein Hund, das wird keine Katze. Ja? Im Gegenteil, es ist ja sogar so, dass Hund und Katze gar nicht kreuzbar sind. Die sind stark voneinander getrennt, von ihrem Bauplan her. Oder, naja, auch das hier ist nicht möglich, solche Tomaten zu züchten, was auch vielleicht der Züchter gerne machen würde. Warum? Weil einfach das Erbgut der Tomate das nicht zulässt. Man müsste das quasi künstlich verändern, aber dann würde die wahrscheinlich auch zu matsch werden, weil bei dem Gewicht das gar nicht aushalten würde. Dann müsste die ein ganz anderes Skelett haben. Aber wie auch immer, die Lebewesen haben klare Grenzen, das ist im Erbgut gespeichert, was möglich ist und was nicht. Also sowas hat man noch nie beobachtet. Sowas auch nicht. Jetzt wird man sagen, na gut, wir haben es nicht beobachtet im Labor, aber wenn wir jetzt ausgraben und dann werden Fossilien ausgegraben, dann sehen wir das doch. Moment. Auch der Fossilienbericht belegt uns keine neu komplexen Tierarten, die da entstanden werden, weil nämlich die Übergangsformen fehlen. Und außerdem beweist das Aufstellen einer Entwicklungsreihe aus einer Abfolge von Fossilien noch lange keine Evolution. Das wusste auch der Charles Darwin schon, ein Zitat von ihm, warum ist nicht jede geologische Formation und jede Schicht voll von solchen Zwischengliedern? Damals war das schon ein Problem, dass man diese Zwischenglieder nicht fand. Und dann hat er gesagt, vielleicht ist dies der offensichtlichste und ernsteste Einwand, der gegen meine Theorie vorgebracht werden kann. Das war ihm schon klar, dass wenn das nicht stimmt, dann kann man wahrscheinlich die ganze Theorie an den Nagel hängen. Und trotzdem halten wir heute fest, damals hat man noch nicht viele Fossilien gefunden. Heute haben wir eine Unzahl von Fossilien, hunderte von Millionen Fossilien mittlerweile gefunden, in den Museen weltweit ausgestellt und die Situation ist genauso wie damals. Man hat diese Zwischenformen nicht. Ich glaube, wenn der Darwin das heute sehen würde, der würde seine eigene Theorie nicht mehr vertreten. Die andere Sache ist folgendes. Wenn ich so Fossilien ausgrabe und dann eine bestimmte Entwicklungsreihenfolge aufstelle, dann ist das ja eigentlich relativ willkürlich. Ich habe das Ihnen hier mal veranschaulicht am Beispiel der Evolution des Löffels zur Gabel. Das ist jetzt gar nicht so weit hergeholt. Warum? Es ist tatsächlich so, dass man sagen kann, okay, es gab eines von diesen Werkzeugen zuerst und dann müsste es doch auch eine Zwischenform gegeben haben. Ja? Das gibt es im Übrigen wirklich, dieses Werkzeug da in der Mitte, das ist ein Göffel. Man hat also dieses Werkzeug eingeführt, im Übrigen auf Flugzeugen, um Gewicht zu sparen. Da muss man also nur ein Werkzeug mitnehmen anstatt zwei und kann also dann ja, mit einem Werkzeug essen. Nun ist es so, der Witz ist folgendes. Die tatsächliche Erfindungsreihenfolge ist aber so. Man hat eigentlich zuerst den Löffel erfunden, dann die Gabel und dann den Göffel. Der kam nämlich erst zum Schluss. Und Sie sehen schon, ich kann also im Prinzip da alle möglichen Entwicklungsreihenfolgen produzieren, aber das beweist ja gar nichts. Und das sage jetzt nicht nur ich, sondern das sagt sogar ein ganz bekannter Vertreter der Evolutionstheorie, der Herausgeber der Zeitschrift Nature. Er sagt, kein Fossil wird mit seiner Sterbeurkunde begraben. Eine Abfolge von Fossilien zu nehmen und zu behaupten, dass sie eine Entwicklungsreihe darstellt, ist keine wissenschaftliche Hypothese, die man testen kann, sondern eine Behauptung, die dieselbe Aussagekraft hat wie eine gute Nachtgeschichte. Sagt ein Vertreter der Evolutionstheorie. Er kritisiert seine Kollegen und sagt, was ihr da macht, ist ja gar keine Wissenschaft. Ihr stellt irgendwelche Entwicklungsreihenfolgen auf, aber die beweisen doch noch nichts. Der Mann hat gut nachgedacht. Ist in meinem Vortrag, hat Darwin recht, auf der DVD erläutert. Ja, jetzt gibt es eine kurze Pause und nach der Pause geht's weiter. Ja, jetzt möchte ich gerne mit dem zweiten Teil fortfahren. Zum einen ist es ja so, dass es keinen physikalisch-chemischen Prozess gibt, beziehungsweise kein so ein Prozess bekannt ist, der neue komplexe Baupläne hervorbringt, wie sie eben für neue komplexe Tierarten erforderlich wären. Also diese Evolution von der Urzelle bis zum Menschen würde ja bedeuten, dass ich immer komplexere Lebewesen habe. Und das heißt, ich brauche einen natürlichen Prozess, der mir das produziert. Und das Problem ist jetzt hier aber, dass die natürlichen Prozesse, die physikalisch-chemischen Prozesse, so wie wir sie kennen, zu einer ständigen Degeneration des Erbguts führen und zu keiner Höherentwicklung. Also stark vereinfacht ist es so, wenn man hier also die Information oder die Komplexität über die Zeit aufträgt, dann sagt die Evolution, naja, es nimmt zu, Komplexität nimmt zu, die komplexe Information nimmt zu. Aber was man tatsächlich beobachtet in der Realität, dass ein abnehmender Trend da ist. Und das ist natürlich klar, wenn es nach unten geht statt nach oben, dann kann Evolution ja prinzipiell nicht stattfinden. Jetzt kann ich da natürlich jetzt im Detail heute Abend nicht drauf eingehen, aber es gibt einen eigenen Vortrag hierzu, Evolution oder Degeneration, wo ich ausführlich darauf eingehe, warum das nicht möglich ist und warum uns die aktuelle Wissenschaft eben sagt, dass das Gegenteil eintritt. Auch wenn die darwinistische Evolutionstheorie Mutation und Selektion als Motor der Evolution vorgestellt hat, so ist die eigentlich gescheitert, wie also auch Wissenschaftler der Evolutionstheorie sogar selber zugeben und man sucht momentan nach einer Alternative, hat aber keine. Das heißt, aus diesem Gesagten folgt insgesamt, dass die Evolution von der Urzelle bis zum Menschen wissenschaftlich weder belegt noch überhaupt möglich ist. Und eigentlich ist es so, Evolution ist in Wahrheit überhaupt keine wissenschaftliche Hypothese, die man testen kann, sondern sie ist eine Weltanschauung oder Religion. Ich habe ja schon gesagt, wenn Sie jetzt anhand der Fossilien versuchen, irgendwelche Entwicklungsreihen aufzustellen, dann ist das kein Beweis. Und genau das ist das Problem. Eine wissenschaftliche Hypothese muss aber überprüfbar sein, sonst ist sie eigentlich nur eine Weltanschauung. Und es gibt hier auch der Professor Michael Ruse, ein Vertreter der Evolutionstheorie, ganz bekannter Wissenschaftsphilosoph, zu. Er sagt, Evolution ist eine vollwertige Alternative zum Christentum. Evolution ist eine Religion. Das war so, als Evolution noch in den Anfängen steckte und ist auch heute noch so. Also er gibt ganz offen zu und schreibt auch Bücher dazu, dass Evolution eine Religion ist. Haben Sie wahrscheinlich noch nicht so offen zugegeben gehört von den Vertretern der Evolutionstheorie, jedenfalls nicht von den meisten. Jede Religion aber, die basiert natürlich zunächst einmal auf unbewiesenen oder unbeweisbaren Annahmen. Im Fall von Evolution ist es die Ablehnung von allem Übernatürlichen und die Beschränkung auf das rein Materielle. Die Evolutionstheorie beschränkt sich auf die Materie, sagt, da ist nichts Übernatürliches, da ist nichts über unsere Welt hinaus und versucht alles rein materialistisch zu erklären. Gut, zum Ausdruck bringt es der Professor Richard Levantin, evolutionistischer Genetiker. Er sagt, wir haben eine Verpflichtung dem Materialismus gegenüber. An eine allmächtige Gottheit zu glauben, bedeutet zuzulassen, dass zu einem beliebigen Zeitpunkt die gleichförmigen Abläufe der Natur unterbrochen werden, dass Wunder geschehen können. Dieser Materialismus ist absolut, denn wir können keinen göttlichen Fuß in der Tür zulassen. Also hier ist ganz klar, man hat als Maxime vorne weggestellt, als Annahme, dass der Materialismus wahr ist und deswegen muss man Gott ausschließen. Alles muss materialistisch erklärt werden. Gott darf gar nicht ins Spiel sozusagen kommen. Wunder gibt's nicht. Wunder sind nicht erlaubt. Nun, der Transhumanismus, der geht ja von Evolution aus. Haben wir ja schon gehört. Also ist folglich auch der Transhumanismus einfach eine materialistische Religion oder anders ausgedrückt, er ist auch ein Glaube. Und das hat auch der Erfinder des Transhumanismus, der Julian Huxley, zugegeben. Aber auch zeitgenössische Vertreter des Transhumanismus geben es auch indirekt zu, das werden wir gleich nochmal hören, indem sie nämlich ein Vokabular verwenden, das der Bibel entlehnt ist. Das ist ganz interessant. Aber hören wir uns zunächst einmal hier den Professor Julian Huxley an, evolutionistischen Biologe. Er sagt, die menschliche Rasse kann, wenn sie es will, über sich selbst hinauswachsen. Nicht nur einfach sporadisch, ein Individuum hier und dort, sondern in ihrer Gesamtheit. Als gesamte Menschheit. Wir brauchen einen Namen für diesen neuen Glauben. Vielleicht eignet sich der Begriff Transhumanismus. Der Mark Peske, evolutionistischer Ingenieur, sagt Folgendes. Menschen sterben, Planeten sterben, sogar Sterne sterben. Das ist uns alles bekannt. Und weil das so ist, suchen wir nach mehr, einem Ausweg aus der Vergänglichkeit. Eine Verwandlung in eine unsterbliche Form. Wir streben daher danach, uns selbst mit vollkommenem Wissen und vollkommenem Willen zu segnen. Wie Götter zu werden, das Universum in unsere Hand zu nehmen und es nach unserem Bild zu formen, wie auf der Erde, so auch in den Himmeln. Das unvermeidliche Ergebnis einer unglaublichen Unwahrscheinlichkeit, die von der Evolution vorgegebene Zielrichtung, treibt uns in das Transhumane. Eine Vergöttlichung der Vernunft. Errettung erreicht durch gute Werke. Also das erbringt es wirklich auf den Punkt, was eigentlich der Transhumanismus ist. Nun, dass der Transhumanismus ein Glaube ist, das erkennt man auch daran, dass die Vertreter des Transhumanismus das Problem der Komplexität extrem runterspielen. So behauptet zum Beispiel der Professor Ray Kurzweil, dass es bald möglich sei, ein menschliches Gehirn im Computer zu simulieren. Und er beruft sich dabei auf einen Vergleich der, jetzt in Anführungszeichen, Rechengeschwindigkeiten von menschlichem Gehirn und den heute modernsten Supercomputern. Da gibt es so Abschätzungen und da meint man, also menschliche Gehirne würden geschätzt circa 10 hoch 18 ist die wissenschaftliche Schreibweise. Das ist also 1 Milliarde mal 1 Milliarde Rechenoperationen pro Sekunde ausführen. Das wäre angeblich so viel wie die modernsten Großrechner. Und deswegen meint man, naja, man ist heute schon in der Gegend dessen, was ein menschliches Gehirn leisten kann mit den modernsten Großrechnern. Aber die Sache ist die, dieser Vergleich hinkt ja extrem. Weil man das menschliche Gehirn und die Computer in ihrer Funktionsweise überhaupt nicht vergleichen kann. Und das möchte ich gleich demonstrieren. Ich komme zurück auf das Schachspiel, das ich schon angedeutet habe. Da erkennt man das am besten. Computerschachprogramme, und sicherlich spielt der eine oder andere wahrscheinlich von Ihnen jetzt mal Schach und hat auch schon mal gegen ein Schachprogramm gespielt. Nun, diese Schachprogramme berechnen und bewerten, jetzt sind die besten Programme natürlich, pro Sekunde bis zu hunderte von Millionen Stellungen. Die probieren also unglaublich viele Stellungen pro Zeiteinheit aus. Man hat aber festgestellt, so ein menschlicher Schachspieler, also Großmeister und so weiter, die berechnen, in Anführungszeichen, weil das ja anders abläuft eigentlich, höchstens einige wenige Stellungen pro Sekunde. Also einige pro Sekunde gegen hunderte von Millionen pro Sekunde. Und trotzdem gewinnen Computerschachprogramme eben nicht immer gegen Menschen. Also irgendwie liegt es nicht an der Geschwindigkeit, sondern es liegt an der Programmierung, sage ich. Also dieser junge Mann, der wird also nicht immer, wenn er einigermaßen gut spielt, nicht immer gegen die Maschine verlieren. Das heißt also, offenbar ist eben diese komplexe Programmierung des menschlichen Gehirns der Schlüssel zum Erfolg und nicht einfach die Geschwindigkeit. Ein anderes Beispiel ist das winzig kleine Insektengehirn. Hier gibt es die Schmetterlinge, ich habe auch einen eigenen Vortrag dazu. Das Gehirn der Schmetterlinge besteht nur aus 3000 Nervenzellen und hat damit weniger Datenverarbeitungskapazität als ein Toaster. Und trotzdem sind Insekten agiler als Flugzeuge, die mit superschneller digitaler Elektronik ausgestattet sind. Und der Grund ist ganz einfach, dieses winzige Gehirn mit den paar Nervenzellen ist einfach genial verschaltet. Also man kann den Vergleich durchaus ziehen. Ist in meinem Vortrag, wie gesagt, über die Schmetterlinge der Punkt und viele andere erläutert. Noch ein ganz deutlicher Fingerzeig in Richtung Religion und nicht Wissenschaft ist eben die Tatsache, dass andere Religionen und vor allen Dingen eben der Mormonismus und der Buddhismus sich für die Ausbreitung des Transhumanismus einsetzen. Hier gibt es die Transhumanistische Vereinigung der Mormonen. Die sagen Folgendes: Wir sehen die Möglichkeit, das menschliche Potenzial zu vergrößern, indem man das Altern, kognitive Mängel, ungewolltes Leiden und unsere Gebundenheit an den Planeten Erde überwunden werden. Aber auch der Dalai Lama unterstützt die Initiative 2045. Das ist eine im Jahr 2011 gegründete Organisation, also noch gar nicht so lange her, die ein Netzwerk von Forschern auf dem Gebiet der Lebensverlängerung aufbauen will. Und das letztendliche Ziel, das man spätestens im Jahr 2045 erreichen will, ist, ein künstliches Gehirn zu entwickeln und ein menschliches Bewusstsein in das künstliche Gehirn reinzuladen. Ein Zitat vom Dalai Lama: Die weitere Entwicklung der Technologie und schließlich infolge dieser Maschinen sogar einer neuen Art von Mensch ist willkommen. Jetzt komme ich zu dem Punkt, die Verführung des Transhumanismus. Es ist ja eine große Versuchung da. Der Transhumanismus verspricht viel und die Versuchung für den Einzelnen dieser neuen Technologie zu vertrauen, die wird sehr groß werden. Das kann man sich vorstellen. Ich möchte das ein bisschen erläutern. Zum Beispiel könnte die Unterhaltungsindustrie neuartige Anwendungen entwickeln, die ganz spezielle Schnittstellen haben und direkt mit dem Gehirn verbunden werden und die dann angenehme Gefühle und ein nie dagewesenes Erlebnis bieten werden. Und sehr viele Menschen werden jetzt diese Technologie unbedingt haben wollen. Virtual Reality, 3D-Brillen, das kennen vielleicht die einen oder anderen, das ist ja erst der Anfang. Eine andere Sache ist die: Die Eltern, die werden, wenn es ihnen angeboten wird, die besten Gene und die beste Nanotechnologie für ihre Nachkommen haben wollen. Ist ja klar, wenn das möglich wäre, wer würde denn nicht gern zum Beispiel die Augenfarbe oder die körperliche Konstitution seiner Kinder auswählen? Die Versuchung wird unglaublich groß werden, wenn das einmal da ist, das zu benutzen. Die Technologie könnte es auch möglich machen, Erbkrankheiten zu verhindern. Und vielleicht verspricht uns die Technologie auch, den Intelligenzquotienten zu beeinflussen. Also, schöne neue Welt, vielleicht so wie hier. Nun, diese schöne neue Welt ist eine Welt, in der die Probleme auf materialistische Art und Weise gelöst werden sollen. Aber der Transhumanismus übersieht, dass der Mensch eben ein noch viel größeres Problem hat als die Erbkrankheiten, Leid und den Tod. Also der Transhumanismus konzentriert sich nur auf das materialistisch Sichtbare. Aber das eigentliche Problem des Menschen ist überhaupt nicht materieller Art. Um ein Beispiel zu geben, warum müssen eigentlich immer noch Milliarden von Menschen hungern, obwohl die reichen Industrienationen längst das Geld hätten, das Hungern mit einem Bruchteil des jährlichen Bruttosozialprodukts zu beenden? Warum muss das sein, dass es hier hungrige, arme Kinder gibt, wie hier in Madagaskar? Nun, das eigentliche Problem des Menschen ist sein Verhalten. Und das Verhalten kommt natürlich aus der inneren Einstellung raus. Und da ist jetzt die Frage, kann man das Verhalten rein materialistisch erklären? Es gibt viele Versuche dazu, aber sogar bekannte Vertreter der Evolutionstheorie geben hier zu, dass das nicht möglich ist. Also hier der Professor Richard Dawkins, evolutionistischer Biologe, er sagt, unsere besten Beweggründe haben keine Grundlage in der Natur. Also die Natur, sagt er, kann uns nicht erklären, warum wir uns um arme, kranke, schwache Leute kümmern. Weil nach der Evolution müssten die ja eigentlich weg vom Fenster. Ja? Die haben ein Erbgut, das vielleicht schlecht ist, gerade was die Erbkrankheiten angeht. Sonst gibt es ja keinen Fortschritt in der Evolution. Warum soll man denen helfen? Und deswegen sagt er, es ist eigentlich nicht verständlich, warum der Mensch da solche Beweggründe hat. Nun, ich möchte jetzt eine biblische Antwort auf das Ganze geben. Wir haben gesehen, dass der Materialismus in eine Sackgasse führt. Weil er hat keine Antwort auf die Frage der Moral und führt auch sogar zu irrationalen Ängsten. Und die Ängste, die kommen daraus, dass man nämlich meint, die künstliche Intelligenz, die könnte schließlich irgendwie lebendig werden und autonom werden und könnte sogar den Menschen überflügeln. Der Professor Stephen Hawking, evolutionistischer Physiker, sagt, wenn Menschen einmal künstliche Intelligenz entwickelt haben, wird sie sich selbstständig machen und sich mit immer größerer Geschwindigkeit anpassen. Menschen, die aufgrund der langsamen biologischen Evolution begrenzt sind, könnten nicht mithalten. Eine voll entwickelte künstliche Intelligenz könnte das Ende der menschlichen Rasse bedeuten. Das glauben die Leute wirklich, weil die nämlich an Evolution glauben. Die glauben, Evolution entspricht der Wahrheit und das ist die logische Konsequenz, dass man denkt, na gut, wenn es künstliche Intelligenz geben sollte, dann wäre das das Ende der menschlichen Rasse. Auch Befürworter des Transhumanismus, die an der Entwicklung von künstlicher Intelligenz aktiv beteiligt sind, auch die befürchten, dass die Maschinen eine Gefahr werden könnten. Zum Beispiel wieder der Elon Musk. Zitat von ihm. Ich denke, wir sollten bei künstlicher Intelligenz sehr wachsam sein. Wenn Sie mich fragen, ist sie wahrscheinlich unsere größte existenzielle Bedrohung. Nun, eine Sache ist aber auch zu betrachten hier. Der Mensch ist nämlich mehr als nur Materie. Und das haben manche Vertreter der Evolutionstheorie sogar bereits erkannt. Das ist hier einer, den ich immer wieder nenne, den Professor George Williams, evolutionistischer Biologe. Und er sagt, Evolutionsbiologen haben übersehen, dass sie auf zwei mehr oder weniger nicht vergleichbaren Arbeitsgebieten arbeiten, dem der Information und dem der Materie. Das Erbgut ist gebündelte Information, kein materielles Objekt. Er gibt zu, dass wenn wir mit dem Erbgut es zu tun haben, wir es mit etwas Nicht-Materiellem zu tun haben. Information ist nicht materiell. Wir leben im Informationszeitalter, wir wissen, Information kann gespeichert werden auf dem Computer, auf der Festplatte, wie auch immer. Da ist es physikalisch materiell gespeichert, aber die Information selber ist nicht materiell. Oder hier der Professor Thomas Nagel, ein evolutionistischer Philosoph. Wenn die Evolutionsbiologie eine physikalische Theorie ist, als diese generell aufgefasst wird, dann kann sie das Auftreten des Bewusstseins und anderer Phänomene, die nicht physikalisch reduzierbar sind, nicht erklären. Wenn also der Geist kein Produkt der biologischen Evolution ist, wenn Organismen mit geistigem Leben keine wundersamen Anomalien, sondern ein wesentlicher Bestandteil der Natur sind, und jetzt kommt's, dann kann die Biologie keine rein physikalische Wissenschaft sein. Der Mann ist logisch. Der sagt im Prinzip, im Rahmen der Wissenschaft müssen wir eigentlich sagen, wir können Geist nicht erklären, materialistisch. Deswegen muss es etwas geben, was über das Materialistische hinausgeht hier. Also so weit kann man rein durch Logik schon kommen. Das heißt, der Geist bestimmt die innere Einstellung und letztlich das Verhalten des Menschen. Und diesen Geist hat der Mensch eben nach der Bibel von Gott. Eine Maschine aber, die kann nicht von selber lebendig werden und auch nicht, wenn sie noch so intelligent ist. Also das wird nicht lebendig. Das wird auch nicht lebendig. Also diese automatische Puppe hier, die irgendwas machen kann, oder das auch nicht. Auch wieder ein Vertreter der Evolutionstheorie, der Professor Noel Sharkey, ein evolutionistischer Informatiker, er sagt, es gibt keinerlei Hinweise darauf, dass uns Maschinen jemals überflügeln oder eine bewusste Selbstwahrnehmung erlangen werden. Der Mensch, der die Algorithmen entwickelt und die Maschine programmiert, ist intelligent, nicht die Maschine selbst. Das ist ganz logisch, ja, hat natürlich recht. Die Maschine selber wird nicht einfach lebendig, es ist hier keine Magie im Spiel. Wenn man sich das so vorstellt, wie kommt man eigentlich auf den Gedanken, wenn ich was Komplexes habe, dass das lebendig wird? Stellen Sie sich vor, dass jemand gestorben, der liegt jetzt da, da ist ein hochkomplexer Mechanismus vor Ihnen, der aus irgendeinem Grund jetzt plötzlich nicht mehr funktioniert. Der wird aber jetzt nicht mehr lebendig, einfach so. Verstehen Sie? Sie können den Toten nicht einfach wieder lebendig machen. Genauso ist es mit einer toten Maschine. Die wird nicht lebendig von sich heraus, selbst wenn sie noch so komplex ist. Und die komplexeste Maschine, wenn ich das so sagen darf, ist der Mensch. Ein toter Mensch wird nicht von selber wieder lebendig. Selbst wenn es gelänge, einen Menschen nachzubauen, wird der nicht lebendig, weil nämlich was fehlt. In Gottes Augen ist das Unterfangen der Transhumanisten eine Torheit. Und zwar deswegen, weil der Mensch nicht in der Lage ist, eine neue Lebensform über den Menschen hinaus zu erschaffen. Weil, was müsste er dazu können? Er müsste dazu der Materie einen Geist verleihen können. Und das können wir nicht. In der Bibel heißt's: Da bildete Gott der Herr den Menschen Staub von der Erde und blies den Odem des Lebens in seine Nase und so wurde der Mensch eine lebendige Seele. Aber der Geist ist es im Menschen und der Odem des Allmächtigen, der sie verständig macht. Und viele andere Stellen, die uns zeigen, dass es Gottes Geist ist, der den Menschen lebendig macht. In Gottes Augen ist das Unterfangen der Transhumanisten aber nicht nur eine Torheit, sondern es ist auch Sünde. Und zwar deswegen, weil der Mensch versucht, unabhängig von Gott zu sein. Es sieht zwar zunächst so aus, als sei der Mensch irgendwie seines eigenen Glückes Schmied, aber in Wahrheit sitzt doch Gott bei jedem einzelnen Menschen im Regiment, ob er nun das will oder nicht. In der Bibel heißt es, das Herz des Menschen denkt sich seinen Weg aus, aber der Herr lenkt seine Schritte. Und mein Ratschluss, sagt Gott, soll zustande kommen und alles, was mir gefällt, werde ich vollbringen. Wir sind gar nicht Herr über unser Leben, ja nicht einmal Herr über unsere Gedanken, wie wir vielleicht meinen. Aus dem Grund muss man sich schon die Frage stellen, warum versuchen trotzdem viele Menschen ihre Probleme ohne Gott zu lösen? Nach der Bibel hat jetzt dieses Verhalten seinen Grund ganz am Anfang der Menschheitsgeschichte. Nachdem Gott nämlich die Welt erschaffen hatte und es gab damals noch kein Leid und keinen Tod in der ursprünglichen Schöpfung, nicht so wie heute, sondern alles war noch sehr gut. Und trotzdem hat damals der Mensch gegen seinen Schöpfer rebelliert. Der Mensch wollte nämlich unabhängig und selber wie Gott sein. Das steckt in uns im Übrigen, in allen, in uns drin. Jeder möchte sein eigenes Leben irgendwie gerne leben. Selbst der Christ hat damit zu kämpfen. Und der kein Christ ist, für den ist es ganz normal, dass das so ist. Der Mensch wollte unabhängig und selber wie Gott sein und hat sich nach der Bibel von einem rebellischen Geistwesen namens Luzifer verführen lassen. Es gab nämlich schon mal einen Aufstand. Den gab es vorher in der geistigen Welt, was wir nicht sehen. Es ist praktisch eine unsichtbare Dimension. Wir haben hier drei Raumdimensionen, in denen wir uns bewegen können. Vorne, hinten, links, rechts, oben, unten. Aber die Bibel sagt uns im Prinzip, dass es sowas wie höhere Dimensionen gibt. Die sind quasi unendlich nahe und trotzdem für uns nicht erreichbar. Und da gibt es eben auch andere Wesen. Und da gab es auch schon mal eine Rebellion. Also das ist ein Thema, das sich immer wiederholt. Gegen Gott scheinen sich alle aufzulehnen. Nun, die Bibel berichtet uns, dass Gott daraufhin damals seine Schöpfung veränderte und hat bewusst Leid und Tod zugelassen. Wir leben deswegen heute in einer Welt, die nicht mehr funktioniert, die aus den Fugen geraten ist, weil Gott das so alles, sage ich jetzt mal, umprogrammiert hat. Er hat seine eigene Schöpfung verändert. Das Ziel von dem ist nicht, weil Gott böse ist, sondern weil er erreichen wollte, dass der Mensch seine Abhängigkeit von Gott erkennt und wieder zu Gott umkehrt. Stellen Sie sich vor, Gott würde sagen, okay, ihr seid Rebellen, ich lasse euch Rebellen sein, ich schenke euch die ganze Welt, könnt ewig leben und Rebellen bleiben. Dann wird kein Mensch zu Gott umkehren. Der Mensch würde so weiterleben und würde sich wahrscheinlich noch mehr gegen Gott auflehnen. Und damit es nicht so weitergeht, musste Gott eingreifen. Aber die Menschen kehrten im Großen und Ganzen nicht um. In der Jahrtausende währenden Geschichte der Menschheit waren es immer nur verhältnismäßig wenige, die ihre Sünde erkannten und zugaben. Und das hat sich auch nicht geändert, als vor rund 2000 Jahren Gott seinen einzigen Sohn Jesus Christus auf diese Welt geschickt hat. Jesus Christus hat am Kreuz für die Schuld der Menschen bezahlt und ist am dritten Tag wieder von den Toten auferstanden. Das ist wirklich so passiert. Das ist kein Märchen. Das ist auch kein Mythos. Gottes Versprechen, das bis zum heutigen Tag gilt, ist, dass jeder, der an seinen Sohn glaubt, gerettet wird. Die Sünde wird ihm vergeben und er wird nach seinem Tod eben nicht in die ewige Verdammnis verurteilt, weil Gott eben die Rebellen einfach verurteilt. Und wenn sich viele Menschen auch für gute Menschen halten und wenn sie sich vergleichen mit anderen, so nützt das gar nichts, weil Gottes Maßstab, Gottes moralischer Maßstab ist nicht menschlich. Und Gott rückt auch keinen Millimeter von seinem Maßstab ab. Da können sie machen, was sie wollen. Gott verändert sich nicht, nur weil ein Mensch gerne gerettet werden möchte. So läuft die Sache nicht. Sondern Gott sagt Folgendes. Du musst dein altes Leben aufgeben und du musst Jesus Christus als Herrn über dein Leben annehmen. Mit anderen Worten, du musst aufhören, dich selber als Herr über dein Leben aufzuspielen. Solange das nicht zu Ende ist, geht gar nichts mit Gott. Die Bibel sagt uns, dass alle Geretteten spätestens nach ihrem Tod aber einen neuen, unsterblichen Körper bekommen. Und mit dem können sie dann bis in alle Ewigkeit zusammen mit Gott in einer neuen Welt leben, wo es kein Leid und keinen Tod mehr gibt. Und das wird dann Gottes neuer Mensch sein. Ganz anders als der Mensch der Transhumanisten. Dieser neue Mensch, der wird dann im Bilde Gottes sein, sagt uns die Bibel, nämlich absolut gut und ewig lebend. Aber der Unterschied ist hier, dass es Gott macht und nicht der Mensch. Und wenn es Gott macht, dann ist es perfekt. Die Bibel sagt uns Folgendes. Und ich werde euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist in euer Inneres geben. Und ich werde das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Gott bezeichnet das Herz der Menschen, die noch nicht gerettet sind, als ein steinernes Herz. Sie sind versteinert, sie reagieren gar nicht auf ihn. Sie sind wie tot. Der neue Mensch der Transhumanisten aber wird scheitern. Das steht fest. Warum? Weil der sündige Mensch sich von Gott abwendet und er kann aus eigener Kraft ja gar nichts anderes tun, als wieder nur Unvollkommenheit, Sünde und Tod hervorbringen. Da kommt nichts Besseres. Auch wenn die Wissenschaft uns irgendwas Besseres suggeriert, aber letztlich kommt es auf den Kern des Menschen an und der ist nicht gut. Das ist der springende Punkt. Und deswegen kann da nichts Gutes rauskommen. Und das ist die große Auseinandersetzung, in der wir uns heutzutage in der Gesellschaft befinden, die sich weltweit auch abspielt, die sich jetzt im Transhumanismus so deutlich zeigt, aber auch in vielen anderen Bereichen. Die große Frage, und die Menschheit meint, sie kann es alleine, sie schafft es. Und Gott sagt, ihr schafft es nicht. Ihr werdet scheitern, ohne mich.